Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Mit Susanne Balthasar. Herzlich willkommen. Wir gehen heute in die Stadt, diesen Ort der Verheißungen, der vielen Menschen, des Gedränges, der Opern, Theater und Partys. Doch in Corona-Zeiten kann die Stadt ihre Vorzüge nicht mehr so richtig ausspielen. Stay home, Abstandsregeln, Adresszettel und Mundschutz. Da fragt man sich, ob die Stadt überhaupt noch attraktiv ist. Zeit für eine Bestandsaufnahme in dieser Echtzeit, in der wir Straßen in Spielzonen verwandeln, Corona-Guerilleras in Buenos Aires treffen und uns eine Frage stellen, die eigentlich immer ein Thema ist, aber jetzt ganz besonders. Was wird aus New York City? Corona and the City, hier alle Themen dieses Podcasts nochmal im Schnelldurchlauf.
Großstadt, da ist alles Großstadt klein.
Großstädte sind Städte mit mindestens 100.000 Einwohnern. Eine Infektion mit dem Virus SARS-CoV-2 verursacht die neue Atemwegserkrankung Covid-19.
I'm not sure what New York is going to be like.
Heute werden 2 von 3 Neuinfektionen aus den Villas gemeldet, wie die Armenviertel von Buenos Aires genannt werden. Straßen werden zu Spielzonen.
Wir malen mit Kreide, dass man irgendwie Straßen ein bisschen bunter macht.
Wir sind an einem entscheidenden Punkt der Entwicklung der Städte, wo wir unfreiwillig jetzt gerade in die größte Produktion von Ruinen seit fast der Antike hineinlaufen, weil wir haben lauter Gebäude, die zu nichts mehr nütze sind. In that lovely
Die Corona-Ruinen besichtigen wir später. Jetzt kommen wir erstmal zu den Bildern, die wir so von überall aus der Welt gesehen haben. Das sind leere Städte und leere Straßen. Endlich Platz. Und er ist ganz schnell umverteilt worden. Von Bogotá über Barcelona bis Berlin werden die Straßen zu Spiel- und Freizeitzonen erklärt und Fahrradspuren auf den Asphalt gepinselt. Der Gewinner ist der nicht motorisierte Mensch. Jahrelang hatten Stadtplaner, Anwohner und Bürgerinitiativen genau dafür gekämpft und dann kam mit der Krise ihre Chance. Was das jetzt mit unseren Städten macht, das hat Katja Bigalke recherchiert.
In Berlin ist das noch eine relativ neue Geschichte, dass Straßen zumindest an einem Tag in der Woche für ein paar Stunden gesperrt werden für den Autoverkehr. 19 Straßen dürfen sich seit Corona allein in Friedrichshain-Kreuzberg offiziell Spielstraßen nennen. Und das heißt, dass an einem sonnigen Sonntag auf einigen Berliner Straßen auf einmal Dinge passieren, die man sonst nur vom Dorf kennt.
Also wir malen mit Kreide.
Wir malen einfach Kreide, dass man irgendwie die Straße ein bisschen bunter macht.
Es schafft Raum für die Kinder.
Es ist so besser zum Rollschuhfahren oder Skateboardfahren, weil auf dem Bürgersteig kann man das nicht so gut wie auf der Straße.
Ein paar nette Sachen, die man eher noch aus Studententagen kennt. Tischtennisplatte auf die Straße bzw. auf den Gehweg stellen und spielen, sowas, kegeln.
Es gab schon manche Leute, die sich hier an den Rand gesetzt haben mit einer Decke und dann irgendwie was gegessen haben oder Karten gespielt haben.
Die allgemeine Stimmung?
Gute Stimmung, Entschleunigung. Es schafft einfach mehr Austausch in der Nachbarschaft.
Es gibt eine Hierarchie, wer kann sich wo frei bewegen. Und sonst ist das immer so, dass man schauen muss, wo ist man gerade und wie viel Freiraum hat man. Und das ist hier auf einmal offen.
Toll.
Toll.
Schön.
Und was ich eben auch finde, dass sich dann manchmal auch Leute so einfach nur Stühle hinstellen, dass man sich treffen kann ohne Konsum.
Es ist halt auch meistens nicht so dreckig.
Straßen werden zu Spielzonen, zu geparkter Asphalt, zu luftigen, überschaubaren Flächen. Eine Wiederaneignung des öffentlichen Raums, für den Menschen sich verantwortlich fühlen, den sie pflegen und schützen. Gute Stimmung, auch in Barcelona, das ebenfalls ganz fix mit einem Plan für eine neue Mobilität auf die Corona-Krise reagiert hat. 12 Kilometer zusätzliche Bürgersteige und 21 Kilometer mehr Radwege wurden quasi über Nacht mit signalgelber Farbe auf die Straßen gepinselt. Und auch die am Wochenende für den Verkehr gesperrten Hauptstraßen erfreuen sich großer Beliebtheit.
Ich finde das gut, das nutzt vor allem den Kindern. Das hier ist eine Geschäftsstraße mit viel Verkehr, vielen Menschen. Dass man jetzt in der Mitte spazieren kann, ist fantastisch.
Zum Spazierengehen ist es sehr viel angenehmer so.
Platz, um das zu tun, was gerade ein Revival erlebt. Spazierengehen oder auch ziellos durch die Stadt flanieren. Lediglich in Paris ist man nicht mehr ganz so aus dem Häuschen über die neuen für Autos gesperrten Verkehrsachsen, weil man hier derlei Eingriffe in den öffentlichen Raum auch schon eine Weile kennt. Vor 2 Jahren wurden zum Beispiel die mehrspurigen Quais entlang der Seine endgültig für den Autoverkehr gesperrt. Bürgerstraßen statt Autobahnen könnte man quasi das Motto der sozialistischen Bürgermeisterin Anne Hidalgo nennen. Ganz in der Tradition französischer Revolutionäre, die schon 1789 Bürgersteige in den von Kutschen verstopften Straßen der Städte einforderten. Für die mit Platz nicht gerade verwöhnten Pariser bedeutet der neu eroberte Raum heute in erster Linie und sofort ein Mehr an Lebensqualität.
Et le truc, c'est que les gens, ils le font tout de suite, ils attendent pas.
Die Leute nehmen das sofort in Beschlag. Das ist echt lustig. In Paris gab es nie viel Platz für die Jüngeren. Als ich Jugendliche war, vor 25 Jahren, da sind wir immer nach Châtelet gegangen. Das war der einzige Ort, wo man rumhängen konnte. Ein echt scheußlicher Ort. Und jetzt gibt es diesen Platz, wo sich die Leute treffen, wie auf einem Dorfplatz.
Ça fait un peu genre, tu fais place du village.
Alors au début, évidemment, tous les automobilistes, tout le monde a dit.
Die Autofahrer haben sich natürlich total beschwert. Das würde die ganze Stadt lahmlegen mit Stau. Aber das ist nicht passiert. Und man sieht jetzt wirklich Massen von Menschen auf den Quais. Das ist wirklich erstaunlich. Fahrradfahrer, Skateboarder, Jogger. Es gibt ein paar Sportgeräte, auch ein paar Restaurants.
Il y a beaucoup de restaurants aussi qui sont installés sur les quais, forcément.
Die neu gewonnenen Freiräume machen die Großstadt lebenswerter und bieten vor allem mehr Platz für diejenigen, die keinen Balkon haben oder am Wochenende nicht in ihr Haus auf dem Land fahren können. Ob das erweiterte Raumgefühl, das die Menschen in Paris erleben, allerdings auch in Städten wie Berlin oder Barcelona, New York oder Bogota von Dauer sein wird, wird auch davon abhängen, wer letztendlich den Nutzungskampf um den Asphalt gewinnt. In Barcelona wird darum bereits gerungen.
Es gibt viele Cafés und Restaurants, die das ausnutzen. Die haben jetzt da ihre Tische und Stühle hingestellt.
Weniger Fahrzeuge sind immer besser. Aber dann muss man aufpassen, wie das genutzt wird. Besser für Fußgänger, als wenn man dann einen Tisch und einen Stuhl dahinstellt.
Eines aber ist klar, wenn alle mehr Platz wollen, Cafés, Kinder, Fahrradfahrer und Fußgänger, dann geht das nur mit mehr Spielstraßen, mehr Fahrradwegen und breiteren Bürgersteigen. Und einer wird dafür in Großstädten wohl dauerhaft Platz machen müssen, das Auto.
Und das kann man ja schon eine kleine Revolution nennen. Die Pandemie und die Stadt. Die beiden haben eine lange Geschichte und die Stadt, wie wir sie kennen, ist auch von Krankheiten geformt. Nach dem Ausbruch der Cholera im 19. Jahrhundert und der spanischen Grippe im 20. Jahrhundert beispielsweise entstanden Sanitäranlagen und Gartenstädte, die Straßen wurden verbreitert und enge Quartiere aufgelöst. Die Städte wurden cleaner und organisierter und auch das Coronavirus wird die Bauweise unserer Städte verändern, sagt Niklas Mark. Er ist Architekt, leitet das Kunstressort der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und ist jetzt hier im Studio. Hallo, Herr Mark.
Hallo, grüß Sie.
Corona ist ein großer Feldversuch für die Stadt der Zukunft. Das ist ein Zitat von Ihnen. Was sehen wir denn da gerade?
Na, wir erleben zum Beispiel ja gerade, dass noch nie so viele Menschen von zu Hause aus arbeiten mussten, arbeiten durften wie jetzt gerade. Und deswegen glaube ich tatsächlich, Corona wird jetzt nicht auf einen Schlag unsere Städte verändern, obwohl natürlich die Effekte dramatisch waren. Aber langfristig werden jetzt Dinge in Gang gesetzt, die unsere Städte total verändern werden. Und die Zukunft der Arbeit in der Stadt ist ein Thema, wo man jetzt schon sieht, dass Konzerne nach 3 Monaten Homeoffice sich sagen, es funktioniert ja ganz gut. Warum mieten wir eigentlich für zigtausende von Euros in den Stadtzentren riesige Bürotürme, wenn man die Arbeit auch so verteilen kann? Und das wird in der Folge dazu führen, dass die klassische Verteilung, wir wohnen in der Vorstadt, auf dem Land, fahren morgens zur Arbeit, in die Türme in der Innenstadt, das wird wahrscheinlich in 30, 40 Jahren nicht mehr so sein.
Und wie wird es dann sein?
Was wir auf jeden Fall schon sehen, ist, dass die technologische Entwicklung, die wir bisher auch vor Corona schon gesehen haben, ja dazu geführt hat, dass ganz viele Sachen, wo wir dachten, das wird sich nie verändern, weil der Mensch muss ja einkaufen gehen und der Mensch muss ja irgendwo arbeiten, das verändert sich gerade radikal. In Europa weniger als in Amerika, aber in Amerika kann man jetzt schon sehen, dass Online-Retail einen enormen Effekt hat, was die Zukunft von Geschäften, Einkaufszentren betrifft.
Was bedeutet das denn für die Architektur? Also was bedeutet das für die ganzen Ladenlokale, für die Einkaufszentren, für die Bürogebäude? Werden die leer stehen?
Wir können sagen, durch die Lage, in die wir jetzt gekommen sind, einerseits durch die Digitalisierung, aber auch durch die Corona-Krise, führt dazu, dass wir in den Städten eine riesige Produktion von, sagen wir mal, modernen Ruinen haben. Leerstehende Bürotürme, leerstehende Shopping-Malls. Und eine der großen Fragen wird in Zukunft sein, was machen wir mit diesen Millionen von Quadratmetern, die durch den technologischen Wandel quasi bald leerstehen werden. Und das bedeutet zum Beispiel jetzt schon, dass in Amerika, wo ich unter anderem unterrichte, meine Studenten ankommen und sagen, es gibt jetzt 500 tote Shopping-Malls in Amerika und keine Idee, was man mit denen machen kann. Können wir dazu irgendwas machen? Und die sitzen gerade an einem großen Feldversuch, in dem sie zu den Besitzern von sogenannten Dead Malls, toten Malls, gehen und sagen, sie haben hier eine riesige Mall, die steht leer, weil keiner mehr zum Shoppen kommt, weil sich alle was liefern lassen. Können wir diese riesige Ruine der Moderne, die da gerade entsteht, neu nutzen?
Also wenn man das jetzt mal auf Berlin ummünzen würde, könnte man sich dann vorstellen, dass zum Beispiel das Alexa-Einkaufszentrum am Alexanderplatz oder das Gebäude der Deutschen Bahn am Potsdamer Platz, dass die irgendwann mal umgenutzt werden?
Ich glaube, das Alexa ist ulkigerweise das einzige Shoppingcenter, was einigermaßen funktioniert. Aber stimmt. Sagen wir, die Mall of Berlin, die ist schon tot. Das Quartier 206 in Berlin, was mal als Edelshopping-Mall geplant war, steht schon seit langem leer und sieht aus, als ob in Berlin niemand mehr wohnt. Und die Betreiber des Schinkel-Pavillons, einer Kulturinstitution hier in Berlin, hatten eine sehr schöne Idee, dass sie halt in dieser unterirdischen Shopping-Mall-Ruine mitten im Herzen von Berlin einen Abend lang einen Konzertabend veranstalten und diesen leeren Raum da unten mit den Rolltreppen und den Edelgeschäften, die alle leer stehen, nutzen und zeigen, so könnte die Stadt aussehen in Zukunft, wenn die Stadt nicht mehr definiert ist von kommerziellen Tätigkeiten wie Einkaufen, Arbeiten, im Büro sein. Und da zeigte sich, dass so ein Raum fantastisch nutzbar ist als Theater, als Bühne.
Also das klingt schon mal überzeugend, aber so eine Shopping-Mall hat diese vielen Geschäfte. Was soll man mit denen machen?
Man kann die kleinen Läden einer Shopping-Mall in kleine Wohnungen umwandeln. Die größeren Läden, wo ein Supermarkt war oder ein großer Retailer, die kann man zu Kollektivwohnanlagen umbauen. Weil wir haben ja auch jetzt schon das Problem in den Städten, unter anderem in Berlin, aber auch anderswo, dass ganz viele Menschen keinen Rahmen für das Wohnen finden, was sie eigentlich gerne ausprobieren möchten. Das heißt, wir bauen im Moment ja, wenn viel neu gebaut wird in den Städten, eigentlich nur für Singles und Kleinfamilien. Und das geht aber an den Wünschen einer großen Mehrheit der Bevölkerung eigentlich total vorbei. Und wenn jetzt so viel Leerstand aufkommt, ist das ja auch eine Chance. Da ist ja nicht nur ein Problem für die Städte, sondern ist eine große Chance, neue Gesellschaftsformen, neue Formen des Zusammenlebens auch auszuprobieren. Zu sagen, wir bauen so einen Büroturm so um, dass da auch 10 Leute zusammen wohnen können. Wir bauen eine Shopping-Mall so um, dass da 15 Studenten, wenn sie wollen, in einer Kommune leben können.
Genau, umbauen ist ein gutes Stichwort. Das habe ich nämlich gedacht, da muss man ja sicherlich einiges mitmachen. Also die meisten Shopping-Malls zum Beispiel haben keine Fenster. Wenn man die als Wohnorte umbauen muss, dann muss man die ja schon auch stark verändern.
Naja, die haben meistens eine zentrale Passage, die ist überglast, wie so eine Pariser Passage. Und da kommt sehr viel Licht rein. Das heißt, sie kriegen von vorne durch den Eingang Licht. Das heißt, sie müssen eine verglaste Front akzeptieren als Bedingung ihrer Wohnung. Und dann geht das. Also das sind nicht alles dunkle Löcher. Da kommt eigentlich relativ viel Licht rein. Und da gibt es ja teilweise auch Springbrunnen und künstliche Gärten. Die wurden ja mit einem enormen Aufwand in Erwartung enormer Gewinne gestaltet. Und wir profitieren heute von den luxuriösen Investments der Vergangenheit. Das ist ja was Berliner kennen. Nach 89 gab es ja sehr viel Leerstand hier von DDR-Immobilien. Und eigentlich die überzeugendsten Beispiele, wo etwas umgenutzt wurde, sind ja gerade Gebäude, wo man eigentlich dachte, das ist gar nicht mehr zu retten. Wie zum Beispiel in Berlin das Haus der Statistik, ein Monster aus DDR-Zeiten mit Tausenden von Räumen, das jetzt gerade sehr klug und sehr intelligent umgebaut wird zu einem Ort, wo man günstig wohnen kann, wo Ateliers sein werden, wo Startups günstige Büros finden. Und das ist etwas, was ich finde, was einen ganz optimistisch stimmen kann, dass dieser Leerstand und dieser Strukturwandel in den Städten eben nicht wie in den 70er Jahren zur Verödung der Zentren führt, sondern zu neuen Nutzungen, die eigentlich viel interessanter sind als das, was heute passiert. Man hat mehr Raum für Theater, mehr Raum für Flanieren, mehr Raum, um mit den Omas und den Opas Zeit zu verbringen, auch über den Tag, weil das Arbeiten sich auch ändern wird. Das heißt, die Stadtzentren könnten zum ersten Mal eben nicht Orte sein, in denen ein enormer Produktionsdruck herrscht.
Sagt der Architekt Niklas Mark über Corona und wie die Pandemie die Stadt verändern wird. Und mit der Stadt der Zukunft beschäftigt er sich auch in seinem neuen Roman Technophoria. Darin geht es nicht darum, was wir mit den urbanen Ruinen machen, sondern um das Leben in der durchdigitalisierten Smart City. Auch das eine Entwicklung, die gerade Aufwind hat. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Die Großstadt galt bislang als der Ort, wo alle hinwollten. Und ganz besonders galt das für New York, das Sehnsuchtsziel von Menschen aus der ganzen Welt. Seit der Corona-Pandemie ist das anders. Mit knapp 20.000 Toten ist die Stadt das urbane Epizentrum der Pandemie, menschenleer und womöglich für länger gezeichnet. Viele New Yorker glauben, dass die Stadt danach nicht mehr dieselbe sein wird. Was bleibt? Darüber spreche ich jetzt mit New York-Korrespondent Peter Mücke. Guten Tag.
Hallo, guten Tag.
New York lebt ja von einer ganz speziellen Energie, die auch diese Menschenströme erzeugen, die Bewegung. Wie ist das denn jetzt?
Seit Mitte März hat hier alles geschlossen, außer Supermärkten und Apotheken. Der Broadway ist zwar nicht dunkel, wie man immer wieder liest, die Leuchtreklamen sind durchaus noch an, aber er ist sehr still und der Times Square ist menschenleer. Es ist besonders, finde ich. Also bisher war es immer so, als wir noch in unser Büro konnten, in unser Korrespondentenbüro in Midtown Manhattan, bin ich jeden Morgen mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren über die Manhattan Bridge nach Manhattan rein. Und da ist es wirklich so, dass man dort reingezogen wird. Dort sind wirklich die Menschenmassen unterwegs. Und wenn man das jetzt macht, dann merkt man doch den Unterschied am deutlichsten dort. Da quetschen sich eben jetzt nicht mehr die Businessleute und Touristen durch die Straßen. Es sind auch deutlich weniger Autos unterwegs und es ist wirklich die Frage, wie es nach diesem weitgehenden Lockdown aussehen wird, wenn der mal zu Ende ist. Und an dieser Frage arbeiten schon kluge Menschen, zum Beispiel ein Stadtplaner, Shlomo Angel von der New York University, mit dem wir reden konnten, und der erwartet vor allen Dingen eine große Krise des Einzelhandels.
Wir sind schon mittendrin in einer Revolution des Handels, wegen des Online-Shoppings, Amazon und den anderen Anbietern. Viele der Läden in der Stadt stehen leer und das wird so bleiben. Die Leute werden noch weniger vor Ort einkaufen und der Online-Handel zunehmen.
Und das trifft natürlich auch die Restaurants. Diese zahllosen Restaurantketten, die werden sicherlich überleben, aber die kleinen, unabhängigen Restaurants, die trifft es hart. Viele von ihnen werden diese Corona-Krise nicht überleben.
Können Sie denn schon Veränderungen sehen in der Stadt? Also zum Beispiel Verwahrlosung von Orten und Menschen und solche Sachen? Oder passiert vielleicht auch genau das Gegenteil, dass die Menschen sich gerade jetzt kümmern und sich eben diesen Veränderungen entgegenstemmen?
Es gibt beides. Es gibt natürlich diese Beispiele, dass zum Beispiel ein Wohnungsbesitzer auf eine Monatsmiete verzichtet für seine 200 Wohnungen. Aber man sieht auch sehr deutlich, was diese Krise und was vor allem dieses katastrophale, nicht vorhandene Sozialsystem anrichtet. Mehr als 1 Million Menschen haben ihren Job verloren. Sowas wie Kurzarbeit kennt man hier nicht. Wer überhaupt Arbeitslosengeld bekommt, der muss lange drauf warten, weil die Bürokratie völlig überfordert ist von diesem Ansturm an Leuten, die jetzt Anträge stellen. Und dann, wenn der Scheck kommt, reicht das Geld kaum für die Miete, die hier exorbitant hoch ist, einfach. Es gibt schon jetzt viel mehr Obdachlose in der Stadt, das sieht man vor allen Dingen in Manhattan, und es werden mehr werden. Bisher gibt es noch einen Kündigungsschutz für säumige Mieter, der läuft aber aus, und so werden noch mehr Menschen auf der Straße landen. Wir sind jetzt sogar so weit, dass Ärzte ohne Grenzen, diese Organisation, Duschtrucks aufgestellt hat in Midtown Manhattan, damit diese Menschen in der Pandemie zwischendurch mal duschen können und frische Wäsche bekommen. Also das sind Szenen, die ich mir hier nicht hätte vorstellen können.
Viel Armut also, aber das gilt ja sicher auch für die Stadt, deren Einnahmen ja auch sinken. Merken Sie das schon, dass da gespart werden muss?
Absolut. Die Frage ist eher, wo wird nicht gespart werden müssen in Zukunft? Die Stadt und der Bundesstaat New York, beide stecken tief in den roten Zahlen, allein durch die Steuerausfälle, die Touristen, die nicht mehr reinkommen. Und wenn es jetzt nicht bald großzügige Hilfe aus Washington gibt, dann sieht es düster aus. Diese großen Kulturschlachtschiffe wie das MoMA, das Met, die Opera und so weiter, die werden sicherlich reiche Mäzene finden, um den Spielbetrieb am Laufen zu halten. Aber was ist beispielsweise mit der U-Bahn, die jetzt schon chronisch unterfinanziert ist? Und diese Frage stellt sich auch der Soziologe Jacob Faber.
I'm a bit worried about what that's going to mean.
Ich mache mir ein bisschen Sorgen, was das für die langfristige Erhaltung eines so wesentlichen öffentlichen Verkehrssystems bedeuten könnte. Ich befürchte, mehr und mehr Menschen werden auf das Auto umsteigen. Und das Schlimmste, was dann passieren könnte, ist, dass die U-Bahn nur noch von Armen und nicht mehr von Weißen genutzt wird. Dann könnte die politische und gesellschaftliche Unterstützung für die Subway wegbrechen.
Und das bei einem U-Bahn-System, das jetzt schon dauernd zusammenbricht und dessen Signalsystem aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg stammt.
Wie reagieren denn die New Yorker auf die Situation? Also man konnte ja hier in der Zeitung lesen, dass viele von den Reichen aufs Land geflüchtet sind. Arme werden sich die Stadt vielleicht unter Umständen nicht mehr leisten können. Für internationale Leute ist sie vielleicht nicht mehr so attraktiv. Was denken Sie? Wer geht? Wer bleibt?
Also Manhattan ist ganz schön leer geworden, das merkt man in dieser Corona-Zeit. Kollegen und Freunde, die dort wohnen, die erzählen, dass in ihren Apartmentblocks kaum noch Lichter in den Fenstern zu sehen sind abends. Hier in Brooklyn merkt man das nicht so, muss ich sagen. Unsere Nachbarn sind alle noch da. Aber unsere Kita beispielsweise, die macht schon Videokonferenzen, damit die Kinder sich mal sehen können. Und da ist es schon ganz beeindruckend, wo andere Kinder zugeschaltet werden, dass manche Familien seit Wochen irgendwo in Upstate New York sind, in Vermont, im Wald, in einer Hütte, irgendwo in den Bergen oder auch irgendwo am Meer leben. Und viele von denen werden auch nicht mehr zurückkommen in die Stadt. Diese Beobachtung hat auch Alison Bernstein gemacht. Das ist die Gründerin einer Maklerfirma, die heißt Urban Jungle.
You really live in the city because of the city and the amenities that it has.
Man lebt ja wirklich wegen der Stadt und all ihrer Vorzüge in der Großstadt. Und wenn die nicht mehr existieren, also die Kultur, die Restaurants, Treffen mit Menschen nicht mehr möglich sind, dann wird es schwierig. Die Leute, die zu uns kommen, sind alle an einem Punkt in ihrem Leben, an dem sie permanent ausloten, wollen wir in der Stadt leben oder in der Vorstadt. Und wenn sie diese Entscheidung jetzt in diesen speziellen Zeiten treffen, wird es sie eher rausziehen, einfach weil sie da mehr leben. Lebensqualität finden.
Sie ist jedenfalls eine echte Krisengewinnerin, muss man sagen. 350% hat ihr Business zugelegt, hat sie gesagt. Überwiegend sind das Leute, die wegziehen wollen aus New York in diese Vororte, wo man für das gleiche Geld vielleicht noch einen Garten dazu hat oder ein paar Zimmer mehr.
Und was meinen Sie, erholt sich die Stadt davon wieder? Das ist ja jetzt auch nur eine Momentaufnahme.
Eine ganz spannende Frage. Gerade durch diesen Trend raus aus der Stadt in, ja, ich finde, langweilige Vororte sind ja schon einige US-Großstädte zugrunde gegangen. New York City ist dieses Schicksal immer erspart geblieben, trotz großer Krisen. In den 70er, 80er Jahren war die Stadt ja mal pleite, hatte die höchste Mordrate im Land, Kriminalität, Drogen. New York ist immer wieder zurückgekommen. Und das wird sie auch wieder tun, sagt jedenfalls der Stadtplaner Shlomo Angel.
Nach dem 11. September hat sich New York erholt und auch nach der Finanzkrise und den Straßenkämpfen in den 60ern. New York wird sich auch dieses Mal wieder erholen. Es ist eine sehr resiliente Stadt. Es wird Zeit brauchen, aber die Stadt verfügt über eine enorme Energie und Kreativität. Und sie wird wieder aufstreben, sprudeln und genauso dicht besiedelt und aufregend sein wie vorher.
Just as thriving and bubbling and dense and exciting as before.
Was für ein Schlusswort. Das ist dieser Optimismus, der auch zu dieser Stadt gehört, muss man auch mal sagen, und den man auch braucht hier angesichts der Ungerechtigkeiten, die man hier erlebt, gerade in dieser Corona-Krise, dieses marode Gesundheitssystems und ganz aktuell dieser Polizeigewalt. Und das ist immer wieder beeindruckend, dieser Optimismus, der den New Yorkern doch sehr eigen ist.
Hoffen wir, dass er recht behält. Und Stichwort Polizeigewalt. Demonstrationen gegen Polizeigewalt und Rassismus finden derzeit auch in New York statt, trotz Ausgangssperre. Eine Situation der Extreme also. Peter Mücke hat uns seine Eindrücke aus der Stadt geschildert.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Je l'aime. Ich liebe ihn.
Un peu.
Ein wenig.
Beaucoup.
Sehr.
Passionnément.
Leidenschaftlich.
À la folie.
Zum Verrücktwerden.
Pas du tout.
Überhaupt nicht. Noch einmal. Ich liebe ihn.
Un peu.
Ein wenig.
Beaucoup.
Sehr.
Passionnément.
Leidenschaftlich.
À la folie.
Zum Verrücktwerden.
Pas du tout.
Überhaupt nicht. Noch einmal.
Wenn Sie eine gute Nachricht für mich haben, sprechen Sie bitte nach dem Signal.
Waren Sie schon einmal in Sansibar? Dort ist das Leben ach so wunderbar. In Sansibar singen doch die Katzen mit hocherhobenen Tatzen ein Lied vom Strand in Tanganyika bei Sansibar. Und unter diesem Mond schlief schon der König von Addis Abeba. Waren Sie schon einmal in Sansibar?
Gomma.
Gomser.
Gorello.
Gotardo Grotta.
Gotta. Gotton. Gottini.
Gaviler.
Gavila.
Berghäs Buhus.
Was macht Corona mit der Stadt, fragen wir in dieser Echtzeit. Die Krise, das haben wir ziemlich oft gehört, bringt die Stärken und Schwächen eines Systems hervor. Das gilt auch für die urbanen Elendsviertel. Die Gassen sind hier so eng wie Wohnungsflure. Badezimmer werden von 10 Menschen benutzt. Abstand- und Hygieneregeln sind kaum einzuhalten. Das Virus wütet in den Slums besonders schlimm. Die Arbeitslosigkeit kommt und dann der Hunger. Aber auch hier gibt es starke Menschen, die die Krise noch stärker macht. In Buenos Aires sind das die Frauen, die kämpfen gegen das Virus und für ihr Viertel. Anne Herberg und Verena von Schönfeld haben die Corona-Guerilleras getroffen.
Seit 8 Tagen haben wir kein Wasser und sie fordern von uns, dass wir die Hygiene einhalten, dass wir uns die Hände waschen.
Diese Videobotschaft ging durch alle Netzwerke. Sie kam von Ramona Medina. 42. Sie wohnt in der Villa 31, wie die Armenviertel von Buenos Aires genannt werden. Medina kämpfte als Mitglied der sozialen Bewegung La Poderosa, die Mächtige, für die Rechte der Villa-Bewohner.
Ich frage den Vertreter der Stadtregierung, war er einmal hier in der Villa 31? Hat er mal unsere Situation erlebt, unsere Angst, die Verzweiflung? Wie sollen wir uns schützen vor diesem schrecklichen Virus?
Das war vor einem Monat. Heute werden 2 von 3 Neuinfektionen aus den Villas gemeldet. Ramona Medina selbst starb am 17. Mai an Covid-19. Sie wurde zum Symbol dafür, dass Corona nicht alle gleich trifft und dass es in erster Linie Frauen sind, die in den Villas in vorderster Linie gegen das Virus ankämpfen. Möhren, Kartoffeln, Zwiebeln, dazu ein paar Hühnerflügel. Alles kommt in einen großen, verbeulten Blechtopf, brodelt über offenem Feuer. Liliana Fatima kocht Gisu, Eintopf. Die Zutaten kommen nur zum Teil aus den versprochenen Hilfspaketen des Staates. Ohne private Spenden würde es niemals reichen. 130 Familien versorgt Liliana. Sie wohnt in der Villa 1114.
Wir teilen die Portionen auf. Wir versuchen, sie zu strecken, weil einfach immer mehr Familien Hilfe brauchen. Es gibt immer mehr Hunger. Aber wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir müssen weitermachen, auch wenn wir hier alle große Angst haben. Ich ja auch. Aber ohne Solidarität geht es nicht.
Mit einem alten Kinderwagen fährt Liliana das Essen aus. Millionen stehen seit dem strikten Lockdown Mitte März vor dem Nichts. Wer nicht arbeitet, isst nicht. Und wer Hunger hat, der kann nicht zu Hause bleiben, sagt Liliana. Dignidad, Würde, steht auf ihrer Schürze. Es ist der Name einer von Dutzenden Basisbewegungen Argentiniens. Eine Art riesiges soziales Netzwerk, das sich nach dem großen Staatsbankrott Argentiniens 2001 gegründet hat. Und nun wieder greift. Mit solidarischen Suppenküchen und Nachbarschaftshilfe. Frauen sind an vorderster Linie. Krankenpflegerinnen, Hilfspsychologinnen, Näherinnen für Schutzkleidung. Und das alles in Selbstorganisation. Liliana ist eine von ihnen.
Damals habe ich mich allein gefühlt als Frau. Heute nicht mehr. Ich habe Mitstreiterinnen gefunden. Wir sind Tausende. Wir sind Kämpferinnen. Wir sind Feministinnen. Wir helfen uns gegenseitig.
Jessica Ascuraire ist 35. Sie war lange Putzfrau. Auch sie gehört zur sozialen Bewegung La Poderosa. Dort leitet sie das selbstverwaltete Frauenhaus der Organisation.
Gleichzeitig steigt die Gewalt. Männer, die nicht mehr arbeiten, die sehen, dass wir Frauen das Überleben sichern. Das stellt ihre Maskulinität in Frage. Das sorgt für Gewalt. Wir müssen das aushalten mit unseren Körpern.
Ein Cacerolazo. Hämmern, schlagen, klappern auf Töpfe und Pfannen. Eine in ganz Lateinamerika weit verbreitete Protestform. Der Tod von Ramona Medina hat Wellen geschlagen, nicht nur in den Villas, den Armenvierteln. Der Bürgermeister kam ins Viertel, der Präsident lud Vertreter der sozialen Bewegungen zum direkten Gespräch. Wichtiger sei aber, was der Protest und das Engagement der Frauen in der Gesellschaft bewegen können, glaubt Frauenrechtlerin und Journalistin Claudia Acuña.
Normalerweise ist es den Leuten egal, was in den Villas passiert. Aber das hat sich geändert. Wenn es so etwas wie soziale Solidarität zwischen den Klassen gibt, dann kann sich etwas verändern. Und das sehe ich jetzt.
Entendeu?
Mehr Solidarität mit den Frauen in den Slums von Buenos Aires, auch das könnte eine neue Entwicklung in der Stadt sein, die die Corona-Krise mit anstößt. Die Stadt und Corona, da gibt es noch viele Geschichten, auch solche, die gut ausgehen. Wir belassen es bei diesen vier und wenn Sie Lust haben, hören Sie doch mal in andere Echtzeit-Podcasts rein. Ich empfehle Ihnen auch unsere Serie. In den Bildbetrachtungen erklären uns Menschen ein Bild, das sie besonders lieben. Ich bin Susanne Balthasar und verabschiede mich an dieser Stelle. Tschüss, machen Sie es gut.